herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. In dieser und in einer der nächsten Folgen sprechen wir über die Möglichkeiten und Grenzen der Ernährung als Therapie bei Fettstoffwechselstörungen. Heute also Teil 1. Was ist möglich mit Ernährung? Wo stößt man an Grenzen? Und wie muss man an dieses Thema überhaupt herangehen? Und was müssen Ärztinnen wissen, wenn sie eine Ernährungsanpassung oder Umstellung für ihre Patientinnen mit Dyslipidämie empfehlen? Zu diesem Thema sprechen heute Professor Nikolai Worm und Frau Dr. Elke Lorenz. Frau Dr. Lorenz ist Kardiologin, Ernährungsmedizinerin, kardiovaskuläre Präventivmedizinerin und Lipidspezialistin. Bis vor kurzem war sie über 9 Jahre am Deutschen Herzzentrum München tätig und davon in den letzten 3 Jahren schwerpunktmäßig in der Lipidambulanz. Professor Nikolai Worm ist Ernährungswissenschaftler. Er stammt aus München und bereits seit 1979 verfolgt er das Thema Ernährung, Fettstoffwechsel und kardiovaskuläre Erkrankungen wissenschaftlich und hat sich dabei oft kritisch eingebracht. Seit über 30 Jahren ist er als Referent in der ärztlichen Fortbildung tätig und bis vor kurzem war er auch Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Lorenz und lieber Herr Professor Worm.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Professor Worm und ich möchten uns heute zu besagtem Thema miteinander unterhalten und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einen Überblick geben. Die Leitlinien empfehlen ja seit jeher als erste Maßnahme bei Dyslipidämien und zur Senkung von Cholesterin eine Lebensstilintervention. Und gleichzeitig gibt es so viele, zum Teil konträre Aussagen und Ansichten wie nie zuvor, was Lebensstilmaßnahmen angeht und welche Lebensstilmaßnahmen wann denn wirksam sind. Wir haben uns überlegt, dass wir anhand von Patientenbeispielen 2 besondere und im Fokus stehende Fettstoffwechselstörungen mit Ihnen zusammen besprechen möchten und was es für spezifische Ernährungstherapien gibt, wo auch die Grenzen der Ernährung und des Lebensstils sind. Außerdem möchten wir im ersten Teil noch darauf eingehen, welche Parameter außerhalb von LDL-Cholesterin denn dafür wichtig sind. Ja, lieber Nikolai, ich fange mal an. In der Vorbereitung auf unser Gespräch sind mir ja 2 Patienten aus meiner Lipidambulanz eingefallen, die wir beispielhaft als 2 wichtige Krankheitsbilder jetzt besprechen möchten. Und zum einen geht es da um die isolierte Hypercholesterinämie, auch genetisch, monogenetisch oder polygenetisch verursacht. Hier als Beispiel die familiäre Hypercholesterinämie und dann die metabolisch bedingte atherogene Dyslipidämie, die ja heutzutage bei den sämtlichen Volkskrankheiten, die wir haben, sehr stark vertreten ist und unter anderem mit Insulinresistenz, Diabetes, Übergewicht und Fettleber in Verbindung steht. Und das ist ja seit vielen Jahrzehnten dein Spezialgebiet.
Ja, genau. Vielen Dank. Ich freue mich übrigens, dass wir über dieses Thema sprechen können. Ist ja wirklich ist mein Herzblut sozusagen, diese ganze Thematik und die vielen Mythen und Fehlinformationen, die verbreitet sind, ein wenig aufzuklären.
Ich skizziere mal unseren ersten Patienten, den ich als Überweisung vom Hausarzt zugesandt bekommen habe. Jung, Anfang 30, schlank, sportlich, hat dort einen Check-up gemacht und es fiel auf, dass sein LDL-Cholesterin erhöht ist mit Werten um 350 Milligramm pro Deziliter. Dabei, um das Lipidprofil ein bisschen zu komplettieren, ein HDL-Cholesterin von 70, Triglyceride nüchtern um die 100, was ein guter Bereich ist für beide Marker. Und den Zuhörerinnen, egal ob kardiologisch, lipidologisch versiert, hausärztlich, wir wissen alle noch aus dem Studium, ein LDL-Cholesterin von 350 ist bei weitem nicht mehr normal. deutlich bis stark erhöht. Und in der Anamnese kam dann auch raus, dass der Patient familiär vorbelastet ist, dass seine Mutter eben auch so stark erhöhte Cholesterinwerte hat und hatte. Wir haben dann empfohlen, oder ich habe dann empfohlen, dass es da zusätzlich zu einer Basisernährungstherapie auch unbedingt eine medikamentöse Therapie braucht. Und wir kamen sehr schnell zu dem Schluss, dass wir da auch eine genetische Untersuchung auf eine familiäre Hypercholesterinämie machen wollen. Der Patient hat allerdings gesagt und den klaren Wunsch geäußert, er möchte zunächst eine Cholesterinsenkung durch Umstellung seiner Ernährung ausprobieren, und zwar alleine das ausprobieren. Und jetzt ist die Frage, wie könnte das aussehen und welche Effekte sind denn da zu erwarten, Nikolai?
Ja, also bei dieser Form der isolierten Hypercholesterinämie mit diesen stark erhöhten LDL-Werten und genetischer Vorbelastung ist es natürlich ernährungsmäßig von vornherein schon sehr beschränkt, was man machen kann. Es gibt zu dieser Thematik oder zu diesem Form der Fettstoffwechselstörung gibt es unendlich viele Studien, auch frühzeitig angefangen in den 70er, 80er Jahren. Und hier kann man ziemlich deutlich die Auskunft geben, wenn man Fette reduziert, stark reduziert, dann kann das LDL damit gesenkt werden. Noch stärker wird die Senkung sein, wenn man gleichzeitig versucht, alle sogenannten gesättigten Fettsäuren einzuschränken. Und das bisschen Fett, was dann noch übrig bleibt, mit mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäuren zuzuführen. Das Omega-6-Fettsäuren, das sind so die typischen Vertreter wie Sonnenblumenöl oder Distelöl, Maiskeimöl. Dann kann man unter maximal kontrollierten Bedingungen vielleicht 10-15% LDL-Senkung erreichen. Das ist aber auch wirklich, das sind Studienergebnisse, in denen Patienten oder Probanden wirklich engmaschig geführt wurden unter Diätassistenzkontrolle. Im freien Leben zu Hause als Patient wird wahrscheinlich nicht mal das möglich sein. Dazu gibt es auch, muss man sagen, dazu kommen auch mögliche unerwünschte Wirkungen, nämlich typischerweise wird bei dieser starken Einschränkung des Fettanteils werden die Triglyceride steigen, weil ja es wird ja ausgetauscht gegen Kohlenhydrate, also wenig Fett, mehr Kohlenhydrate, es werden typischerweise die Triglyceride steigen, das HDL wird sinken, das ist vielleicht ein Marker dafür, dass das LDL in der Qualität auch verändert wird. Es sinkt zwar, aber es könnte sein, dass es dann kleiner, dichter wird, vielleicht auf mehrere LDL-Partikel verteilt wird. Da gibt es schon viele Hinweise drauf. Und die Frage ist das dann alles so wunderbar günstig oder muss man das nicht auch ein wenig hinterfragen?
Ja, vielen Dank. Was ich dazu noch anmerken möchte, ist natürlich, wenn man so eine maximal fettreduzierte Ernährung hat, dann muss man natürlich auch extrem gut darauf achten, dass die Zufuhr an fettlöslichen Vitaminen, nämlich das Vitamin A, D, E und K, dann noch ausreichend ist, ne? Also dass es auch ausreichend aufgenommen wird. Und bei dem Patienten, den ich vorgestellt habe, der ist natürlich wiedergekommen. Wir haben nach 3 Monaten einen Termin gemacht, zum einen zur Besprechung des genetischen Befundes. Und da ist tatsächlich herausgekommen, er hat eine heterozygote familiäre Hypercholesterinämie. Und in der Verlaufskontrolle der Lipidwerte hat sich gezeigt, interessanterweise genau in dem Bereich, in dem du gesagt hast, wir hatten ein LDL um die 300, das heißt, es ist eine ungefähr 15-prozentige Senkung des LDL-Cholesterins. Man kann sagen, toller Erfolg. Nur wenn wir bei einem jungen Menschen mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie das LDL von 350 auf 300 senken, dann haben wir das Risiko für vorzeitige kardiovaskuläre Ereignisse wahrscheinlich nur minimal gesenkt. Ich habe den Patienten dann nochmals ausführlich beraten, zumal er auch ein kleines Kind hatte, 2 Jahre alt, was natürlich dann auch eine Rolle spielt, nicht nur für ihn, sondern auch für die Kinder, die er hat. Und er hat sich dann wirklich auch davon überzeugen lassen, dass es wichtig ist, zusätzlich zu einer gesunden und guten Ernährung eine medikamentöse Therapie einzuleiten. Auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein, weil das ist ja nicht Thema unseres Podcasts. Er hat im Übrigen auch gesagt, dass es ihm verdammt schwer gefallen ist, genau die Ernährung, von der du gerade gesprochen hast, die du skizziert hast, wirklich umzusetzen.
Ja, verständlich. Mit wenig Fett verliert man natürlich auch Geschmacksstoffe, Aromastoffe. Die Vitamine hast du schon angesprochen. Es gibt ja auch noch essentielle Fettsäuren. Omega-6 habe ich gerade schon genannt, aber Omega-3 müsste man ja auch zuführen. Und das geht ja auch nur mit mehr Fett und nicht mit weniger. Also das Ganze hat doch, ist ein zweischneidiges Schwert. Und im Endeffekt bleibt dann wahrscheinlich die medikamentöse Therapie als zentrale Therapieoption.
Ja. Ja, und überleiten, du hast ja schon angesprochen, steigende Triglyceride, sinkendes HDL-Cholesterin bei einem Austausch von Fetten mit viel oder übermäßig viel Kohlenhydraten zum Beispiel. Das ist der Übergang zu unserem zweiten Patienten, der stellvertretend für ein Kollektiv von Patienten steht, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Sicherlich nicht nur in Lipidambulanzen, sondern auch bei niedergelassenen Kardiologen, bei Hausärzten etc. Und das Krankheitsbild wird eben zusammengefasst in der atherogenen Dyslipidämie, die überwiegend lebensstilbedingte Ursachen hat. Und da ist die Ernährung ein ganz wichtiger Baustein, weil es eben lebensstilbedingte Ursachen gibt, die man auch durch Lebensstil dann therapieren kann. Der Patient ist 45 Jahre alt, ist übergewichtig, hat Bewegungsmangel, weil er sehr gestresst ist in seinem Beruf, viel arbeitet, hat eine unauffällige Familienanamnese. Und nachdem er beim Hausarzt sehr hohe Triglyceridspiegel in einem Routinelabor hatte, wurde er eben zu mir in die Lipidambulanz verwiesen. Zunächst mal ein kurzer Einschub. Was sind denn hohe Triglyceridwerte? Also unsere Standardlabors geben den Referenzwert für die nüchternen Triglyceride kleiner 150 Milligramm pro Deziliter an. Alles, was zwischen 150 und 1000 Milligramm pro Deziliter ist, nennen wir moderat erhöht. Und in diesem Bereich gibt es nachweislich einen dosisabhängigen Anstieg des kardiovaskulären Risikos. Warum das so ist, werden wir nachher noch besprechen. Bei Triglyceridspiegeln über 1000 Milligramm pro Deziliter kommt zusätzlich ein erhöhtes Risiko für eine Pankreatitis dazu. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir die Triglyceride im Auge behalten. Das Lipidprofil dieses Patienten war folgendermaßen. Er hat die Werte seines Hausarztes mitgebracht. Da lagen die Triglyceride bei 1500. Das war nicht nüchtern. Und bei mir in der Abnahme in der Lipidambulanz waren sie nüchtern immer noch bei 600 Milligramm pro Deziliter. Das HDL-Cholesterin war bei 30 Milligramm pro Deziliter und das Gesamtcholesterin bei über 300 bei einem scheinbar unauffälligen LDL-Cholesterin von 120. Und hier fällt schon auf, ich wiederhole es nochmal für die Zuhörer, Gesamtcholesterin über 300, LDL-Cholesterin 120. Da ist eine ganz große Lücke an Cholesterin, die ja irgendwie gar nicht abgebildet ist in den Laborparametern. Jetzt ist es so, dass die Leitlinien von 2019 schon empfehlen, dass bei solchen metabolisch bedingten Störungen möglicherweise andere Lipidparameter besser sind, in einem nächsten Schritt sich anzuschauen, und zwar das Non-HDL-Cholesterin und das ApoB. Non-HDL-Cholesterin ist ganz einfach. Das ist eine Minusrechnung, Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin. Und der Vorteil dieses Non-HDL-Cholesterins ist der, dass das Cholesterin abbildet, was die Gesamtheit an atherogen wirkendem Cholesterin darstellt. Das ApoB, wie die meisten Zuhörer wahrscheinlich wissen, ist das Protein, was auf den Lipoproteinpartikeln vorhanden ist. Und ein Lipoproteinpartikel hat immer genau ein ApoB-Molekül. Das sind die LDL-Partikel, die IDL-Partikel und die VLDL-Partikel. Und deshalb kann man das ApoB als Maß für die Partikelanzahl aller atherogen wirkenden Lipoproteine setzen. Das Cholesterin und die Triglyceride, die schwimmen ja nicht einfach so im Blut rum, sondern sie brauchen ein Transportvehikel und das sind eben diese Lipoproteine. Ja, wie entsteht jetzt so eine Dyslipidämie? Das hast du schon angesprochen, Nikolai. Vielleicht möchtest du es nochmal kurz.
Ja, also solche Patienten, so ein Fall, das ist natürlich für mich als Ernährungswissenschaftler, Ernährungstherapeut viel günstiger, denn hier kann man in der Tat über Lebensstil und insbesondere über die Ernährung viel erreichen. Wenn ich solche Werte sehe, dann denke ich natürlich sofort an die Fettleber, denn diese Lipoproteine und vor allen Dingen diese vielen VLDL und IDL Lipoproteine, die werden ja in der Leber gemacht und vor allen Dingen eine fette Leber produziert besonders viel davon, weil sie Fett eben auch wieder los wird oder loswerden will und das an den Blutstrom wieder abgibt. Und wenn man dann die Leber betrachtet mit Ultraschall, mit anderen Maßnahmen, gibt natürlich auch genauere Methoden der Diagnostik, dann kann man zunächst mal dafür sorgen, dass man die Leber entfettet. Aber das führt uns vielleicht schon ein bisschen weiter. Man kann hier auch über die Ernährung natürlich hervorragend eingreifen, denn hier wirkt in der Tat all das besonders gut, was die Fettneubildung in der Leber reduziert. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Kohlenhydratreduktion. Aber ich bin vielleicht schon einen Schritt zu weit gegangen. Nochmal einen Schritt zurück, oder?
Ja, genau. Das würden wir uns wahrscheinlich für den nächsten Teil unserer Podcast-Serie aufsparen, da nochmal weiter reinzugehen. Du hast von den VLDL-Partikeln gesprochen, die sind ja spezifisch wirklich in der Leber gebildet, genauso natürlich wie das LDL-Cholesterin. Ebenso, wie du gesagt hast, dass da eine sehr stark kohlenhydratreiche Ernährung häufig die Ursache ist, habe ich natürlich auch eine detaillierte Ernährungsanamnese bei diesem Patienten gemacht und es kam tatsächlich heraus, dass er sich standardmäßig, ich sage immer ganz gerne, mit der Best Western Diet ernährt hat. Er hat viel Brot gegessen, er hat 5, 6 kleine Mahlzeiten am Tag gegessen. Da war dann auch mal ein Obstsmoothie dabei, viele gesüßte Getränke, mittags häufig entweder beim Bäcker sich was geholt oder auch mal beim Asiaten ein Schnellgericht, abends gerne mal Pasta und Nudeln. Und die Beratung, da kannst du gleich drauf eingehen, was ich beraten habe. Ich bringe jetzt nur mal das Schlagwort der mediterran betonten Low-Carb-Ernährung. Und er hat da sehr aufmerksam zugehört. Und nach 10 Wochen hatten wir dann schon ein ziemlich drastisch schönes Ergebnis. Jetzt nochmal den Ball zurück zu dir. Was meine ich denn mit mediterran orientierter Low-Carb-Ernährung?
Ja. Yeah. Also zunächst mal noch ein Kommentar zu dem Patienten. Also bei dieser Ernährungsform, das ist prototypisch, da wundert man sich nicht, dass genau diese Störungen entstehen. Da muss man nicht mal übergewichtig oder fettleibig sein, um bei dieser Ernährungsform diese Fettstoffwechselstörungen aufzubauen. Typischerweise sind solche Patienten ja dann auch übergewichtig oder fettleibig, was das Ganze natürlich dann auch noch potenziert in der Wirkung. Ja, also Kohlenhydratreduktion, aber bitte nicht in Form von Speck und Eierdiät, sondern eben diese mediterrane Art und Weise, das heißt Gemüse betont mit Olivenöl, nativem Olivenöl, mit Fisch, mit Fischölpräparaten, wenn man Fisch vielleicht nicht mag, oder Algenpräparaten, was noch, Nüsse vermehrt einsetzen, Salate, Beeren, Pilze, also die sogenannte glykämische Last muss reduziert werden, also alles, was Blutzucker und Insulin nach oben treibt, muss möglichst ernährungsmäßig reduziert werden. So in ein paar Worten kurz skizziert.
Mhm, super. Ja, der Effekt war folgender. Die Triglyceride nüchtern haben sich bei dem Patienten nach nur 10 Wochen dieser Ernährung normalisiert. Das HDL-Cholesterin ist deutlich angestiegen auf Werte über 50 und wir haben auch einen geringen Anstieg vom LDL-Cholesterin gesehen. Wir erinnern uns, das war um die 120, es ist gering angestiegen. Was noch viel besser war, meines Erachtens und für die Patienten natürlich extrem wichtig, der Patient hat 7 Kilo Gewicht abgenommen und er sagt, er hat sich so viel fitter und energetischer gefühlt. Heißt also, eine Art der Ernährungsumstellung auf diese Art und Weise kann auch Spaß machen und kann wirklich subjektiv positive Effekte erzielen.
Absolut, ja. Also das schmeckt den meisten Patienten wirklich gut und so ist auch die Adhärenz entsprechend verbessert.
Wie ist es denn jetzt, Nikolai? Einige kritisieren diese Art der Ernährung ja, weil sie sagen, ja, Moment mal, aber da steigt ja dann immer das LDL-Cholesterin. Wie sind da die Daten?
Ja, genau. Also das ist der typische Kritikpunkt. Man guckt jetzt nur aufs LDL, Gesamt-LDL sozusagen und vergisst, dass bei dieser Konstellation, wenn die Triglyceride sinken und das HDL steigt, dass das ein typischer Hinweis ist, dass sich die LDL-Qualität verbessert hat. Also im Prinzip müsste man ApoB angucken und schauen, ob sich die Partikelzahl denn auch erhöht hat oder ob sie gleich geblieben ist. Aber ich denke, du bist da die große Lipidexpertin. Wie würdet ihr denn in der Lipidambulanz vorgehen?
Ja, also definitiv sich den kleinen Bruder des ApoBs anschauen, das Non-HDL-Cholesterin. Ne? Wir hatten gesagt, das ist die Gesamtheit des Cholesterins in den atherogenen Lipoproteinpartikeln. Und dafür, liebe Zuhörer, brauchen Sie überhaupt keinen separaten Labormarker. Wie gesagt, Sie nehmen einfach das Gesamtcholesterin, ziehen das HDL-Cholesterin davon ab und dann haben Sie den Marker. Und der ist wichtig zu überprüfen, hat der sich denn verändert? Und noch besser wäre in so einem Fall tatsächlich das ApoB zu messen. Und da ist es so, dass bei der Art von Ernährungstherapie das ApoB in der Regel sinkt. Warum? Weil die Leber plötzlich nicht mehr so viel Triglyceride in Lipoproteinpartikel verpacken muss. Das heißt, es gibt weniger VLDL-Partikel. Und die Sache ist auch diese VLDL-Partikel, die können auch die Arterienwand penetrieren, die können auch Cholesterin in atherosklerotischen Plaques abgeben. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen, dass es in dem Fall gar nicht der Triglyceridanteil ist, der atherogen wirkt, sondern eben der Cholesterinanteil in diesen Partikeln. Bei diesem Patienten gab es jetzt einen geringen Anstieg des LDL-Cholesterins. Es gibt aber durchaus eine Anzahl von Patienten, bei denen steigt unter Low Carb oder sogar ketogene Ernährung das LDL-Cholesterin erheblich an.
Ja.
Und da gibt es mittlerweile Hypothesen. Es wird diskutiert, dass es sogenannte Lean-Mass-Hyper-Responder gibt. Das heißt, es sind vorzugsweise schlanke, sportliche, gesunde Menschen, Männer wie Frauen, die auf so eine Ernährungsintervention übermäßig reagieren, also Hyperresponder sind.
Ja, ich glaube, da kann man zumindest im Pauschalen mal eine Empfehlung geben, nämlich vielleicht den Kohlenhydratanteil etwas anzuheben und die Fettzufuhr wirklich ganz gezielt so umzustellen, dass man möglichst wenig gesättigte und mehr ungesättigte Fettsäuren einführt. Also begleitend zu den vielen Gemüse- und Salatmahlzeiten, um hier einen zusätzlichen LDL-senkenden Effekt noch einzuführen.
Genau. Und für mich ist auch immer ganz wichtig, Ernährung ist eine Therapie. Und wie jede medikamentöse Therapie, die wir kontrollieren und überprüfen, finde ich, ist auch wichtig, dass wir Ernährungsinterventionen kontrollieren. Das heißt, wir können im Vorfeld nicht mit Sicherheit sagen, wie reagiert denn der individuelle Patient, der vor mir sitzt, sondern wir müssen auch die Ernährungstherapie kontrollieren. Und wenn man dann sieht, Das Lipidprofil mit Triglyceriden HDL, Non-HDL verbessert sich, aber das LDL-Cholesterin steigt deutlich an. Dann ist der nächste Punkt zu gucken, okay, geben wir zusätzlich eine medikamentöse Therapie, weil Fakt ist immer noch, ohne Cholesterin gäbe es keine Arteriosklerose. Ja? Aber natürlich ist auch wichtig zu sehen, wie ist denn die Qualität der Lipoproteinpartikel. Und das spielt auch eine Rolle, wie gesagt, hier die Marker ApoB und Non-HDL-Cholesterin. Ja, vielleicht gehen wir zu unserem Fazit über. Also mein Fazit, unser Fazit ist, dass es auf eine qualitativ hochwertige, frische und mediterrane Low-Carb-Ernährung ankommt und dass die wahrscheinlich bei den meisten Menschen eine sinnvolle Grundlage zur Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen ist. Im Bereich des Lipidstoffwechsels ist sie bestimmt die Therapie der ersten Wahl bei der am zweiten genannten lebensstilbedingten atherogenen Dyslipidämie, aber auf jeden Fall auch Grundlage bei Patienten mit familiär bedingten genetischen Hypercholesterinämien.
Ja, kann ich mich nur anschließen, Elke. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, mit diesem Fazit sagen auch wir Dankeschön an Sie beide für dieses hochinteressante Gespräch und wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus dieser Folge anhand dieser beiden sehr typischen Patientenbeispiele viele Erkenntnisse zur Ernährung bei Fettstoffwechselstörungen bekommen haben und auch Anregungen für eine qualitativ hochwertige Ernährung mitnehmen können, die Sie an Ihre PatientInnen als Grundlage zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen weiterempfehlen können. Bleiben Sie gespannt auf Teil 2 zu diesem Thema. Gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air. Dieser Podcast ist absolut produktneutral.